Ja, schönen guten Morgen. Auch wir freuen uns wieder, wie alle Jahre wieder, um hier nochmal nach Frevra zu kommen. Ja, ein Bauer hatte ein schönes Stück Feld. Er arbeitete hart, entfernte die Steine, pflügte den Boden, säte sorgfältig und ein paar Monate später wuchs wunderschönes Korn auf dem Feld. Da stand er und betrachtete stolz den goldgelben Weizen, der sich im Abendwind so schön hin und her bewegte. Der Pfarrer des Ortes trat neben ihm, auch er freute sich an dem Anblick des schönen Kornfeldes. Und dann sagte er: Gott und du, ihr habt mir wirklich gute Arbeit geleistet. Der Bauer nahm seine Mütze vom Kopf, kratzte sich verlegen und sagte nach einer Weile: Gott und ich? Ich weiß nicht. Du hättest das Feld einmal sehen sollen, als Gott sich noch alleine darum gekümmert hat. Ja, diese Anekdote schneidet ein kompliziertes Thema an, nämlich den Zusammenhang zwischen menschlicher Verantwortung, menschlicher Arbeit auf der einen Seite und Gottes Wirken auf der anderen Seite. Wie hängt das nun zusammen? Unser Einsatz, unsere Planung, unsere Mühe und Gottes Gnade, Gottes Segen. Wenn wir in die Evangelien schauen, dann können wir da von vielen Wundern lesen, wie Jesus getan hat. Und manchmal bewirkt er diese Wunder direkt, völlig ohne menschliches Zutun. Zum Beispiel die Stillung des Sturms oder die Auferweckung des Jünglings von Nain oder die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda und noch viele andere. Da hat niemand ihn immer gebeten, niemand hat etwas dazu beigetragen. Jesus hat sich einfach erbarmt und ein Wunder getan. Interessant finde ich aber auch, dass der Herr oft Menschen an seinem Wirken, an seinen Wundern beteiligt. Zum Beispiel die Brotvermehrung. Da musste ein Junge sein Frühstück oder sein Abendessen abgeben. Die Jünger mussten das Brot austeilen. Also man könnte sagen, die waren da relevant dran beteiligt. Oder die Hochzeit zu Kana. Da mussten die Knechte 600 Liter Wasser schleppen. Also es war schon richtig harte Arbeit. Oder ein Blinder, der muss zum Teich Bethesda gehen und sich waschen. Oder bei der Auferweckung des Lazarus, da sollen Menschen diesen schweren Stein wegwälzen von der Gruft und nachher dem Auferweckten die Grabtücher abwickeln. Warum macht Jesus das? Warum zieht er seine Wunder nicht einfach alleine durch? Warum beteiligt er Menschen an seinem Wirken? Mit dieser Frage im Hinterkopf möchten wir den heutigen Text lesen. Der steht in Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Lukas 5, ab Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmengen auf ihn andrängten, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als er dies getan hatte, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Ich habe diesen Abschnitt wieder in drei Teile geteilt. Der erste Teil habe ich unterschrieben, eine Bitte, die ersten drei Verse, dann ein Auftrag und zum Schluss als dritten Punkt ein verändertes Leben. Ja, erster Punkt, eine Bitte. Also der Herr Jesus steht hier am See Genezareth und wie so oft hatte sich eine große Volksmenge um ihn versammelt. Wir lesen hier, dass die Volksmenge das Wort Gottes hören wollten. Aber jetzt gab es natürlich ein Problem. Wenn der Jesus da unter dem Volksmengen steht, alle an ihn andrängen, dann können ihn nicht alle hören. Jesus möchte aber zu allen sprechen. Ja, um jetzt eine geeignete Kanzel zu haben, wo ihn alle verstehen können, bittet Jesus nun die Fischer um eine kleine Hilfe. Er bittet sie, dass er ihnen quasi eine geeignete Kanzel herstellen sollte. Wie sieht das jetzt nun mit diesen Fischern aus? In welcher Situation waren die gerade? Das lesen wir nachher. Die hatten so eine ganze Nachtschicht hinter sich. Und die haben jetzt noch gerade so die letzten Instandsetzungsarbeiten gemacht und haben sich wahrscheinlich dann gefreut, endlich nach Hause zu gehen und den Schlaf der Nacht nachzuholen. Also, sie waren müde und sehnten sich nach ihrem Feierabend, als Jesus hier sie ansprach. Und ich denke, jeder, der schon mal so öfters Nachtschicht gemacht hat, kann sich gut in sie hineinversetzen. Ich habe früher auch auf dem Krankenhaus einen Nachtdienst gemacht und da musste man morgens auch noch mal so ein paar Arbeiten erledigen auf Station. Aber man war doch froh, wenn man endlich gehen konnte. Ja, und in dieser Situation bittet Jesus den Petrus, ihn auf seinem Boot ein wenig auf den See hinauszurudern, damit er von dort zu den vielen Menschen sprechen kann. Also, Jesus bittet Petrus um eine Unterstützung für seinen Dienst. Und auch hier können wir fragen, ist Jesus denn wirklich auf die Hilfe von Petrus angewiesen? Braucht er unbedingt das Boot, um zu predigen? Er, der allmächtige Gott, der hätte sich doch auch eine andere Lösung ausdenken können. Ist er etwa von Menschen abhängig? Diese Fragen können wir uns stellen. Ja, und dann können wir sagen, es ist eine kleine Bitte. Fahr mich ein Stück auf den See. Eigentlich nichts Großes, kein großer Akt. Aber doch die Frage, wie reagiert Petrus hier? Er hätte ja auch sagen können, Herr Jesus, eigentlich kein Thema, normal mache ich das gerne, aber jetzt im Moment, da passt das wirklich sehr schlecht. Können wir das nicht ein anderes Mal machen? Ich muss jetzt einfach schnell nach Hause ins Bett. Nein, Petrus reagiert anders. Petrus stellt ihm sein Boot, nicht nur sein Boot, was vielleicht für ihn in dem Moment noch kostbarer war, seine Zeit zur Verfügung, obwohl es ihm wahrscheinlich nicht ganz gut gepasst hat. Aber es geht hier vielleicht noch um eine viel grundsätzlichere Frage, die sich der Petrus stellen musste und die wir uns auch stellen müssen. Bin ich einfach bereit, mich und mein Eigentum dem Herrn zur Verfügung zu stellen, wenn es nötig ist, wenn der Herr es braucht? Und kann ich dafür auch meine persönlichen Bedürfnisse zurückstellen? Hier wäre es der dringend benötigte Schlaf. Petrus konnte das. Jesus hatte nur diese kleine Frage, diese kleine Bitte: Fahre mich ein Stück weit auf den See. Aber Petrus' positive Reaktion offenbarte bei ihm eine grundsätzliche Herzenshaltung. Er will gehorsam sein, er möchte Jesus dienen Er will das beitragen, was er beitragen kann. Und wir sehen hier auch immer, Gehorsam beginnt immer im Kleinen. Was im Kleinen nicht funktioniert, wird auch im Großen nicht funktionieren. Das ist ja auch das, was wir unseren Kindern, wenn sie klein sind, einfach beibringen müssen. Im Kleinen beginnt es. Hier, die kleinen Dinge des Alltags müssen funktionieren, damit es später im Großen auch funktioniert. Treue im Kleinen. Man kann das auch Tick abkürzen. Ja? Gibt es den Vers aus Lukas 16, Vers 10? Da heißt es, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Vielen ungerecht. Im Kleinen beginnt es. Ich habe mal gehört, dass die Berliner Polizei, als sie überarbeitet war, auf die Idee kam, wir kümmern uns jetzt nur um die schweren Delikte. Die leichten Sachen, das ist ja nicht so schlimm, lassen wir laufen. Aber das soll wohl eine katastrophale Auswirkung gehabt haben, weil dann die Kleinkriminalität, die setzt sich dann ja fort zu größeren Dingen. Und wenn die vielen, vor allem jungen Menschen denken, wenn ich im kleinen Dinge mir was erlauben kann, dann kann ich ja auf dieser Karriere weitermachen. Ja, aber wenn wir unser Leben anschauen, dann merken wir doch, dass es uns auch manchmal schwerfällt, diese kleinen Dinge wirklich wichtig zu nehmen. Gell? Denken wir an Dienst in der Gemeinde, der Küchendienst, vielleicht eine kleine Bastelarbeit für die Kinderstunde, der Putzdienst, wo man so denkt, soll ich jetzt die Toiletten putzen? Ich bin doch eigentlich für wichtigere Dinge, stehen wir doch zu tun. Gell? Aber wenn es um die großen Dinge im Reich Gottes oder in weltweiten Missionen geht, da denken wir, so eine richtig große Aufgabe, da wäre ich doch gerne dabei. Ja, die kleinen Dinge, die unscheinbaren Aufgaben sind uns oft lästig. Aber wenn wir an große Projekte denken, dann sind wir vielleicht schneller begeistert. Ja, wie ist das, wenn mal eine Familie Unterstützung bei der Kinderbetreuung braucht, kriegt ja keiner mit. Oder wenn ein alter Bruder oder eine alte Schwester einen Krankenbesuch braucht, sind wir dann auch mit Eifer dabei. Oder fällt uns das doch recht schwer? Petrus, der ist hier in einer Kleinigkeit gehorsam. Er stellt dem Herrn sein Boot zur Verfügung und später wird er ihm noch viel mehr geben. Und ich denke, wenn der Petrus an dieser Stelle dem Herrn die Bitte abgeschlagen hätte, wäre sein Leben vielleicht ganz anders verlaufen. Das war einfach ein wichtiger Schlüsselmoment in seinem Leben. Dazu möchte ich hier aus dem Buch von Wolfgang Bühne, Ich pfeife auf deine Frömmigkeit, eine Stelle vorlesen, wo er auch sagt, von dem Schlüsselmoment seines Lebens spricht. Der hat ja das Freizeitheim Schoppen dann gegründet und sein ganzes Leben lang dort einfach auch Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Und hier beschreibt er, wie er zu dieser Kinder- und Jugendarbeit kam. In den zurückliegenden Monaten hatte ich viel dafür gebetet, dass der Herr mir doch irgendwie klar machen möchte, wo und in welchem Bereich ich ihm dienen sollte. Bisher hatte ich keinen besonderen Wink erhalten und blieb daher in aktiver Wartestellung. War das nun Gottes Antwort auf meine Gebete? Zeitnah passierte dann Folgendes. In der wöchentlichen Mitarbeiterbibelstunde erschien unerwartet eine kleine Gruppe junger Studenten der kirchlichen Hochschule Bethel. Also er hat gerade Zivildienst in Bethel gemacht, der Wolfgang. Also erschien unerwartet eine kleine Gruppe junger Studenten der kirchlichen Hochschule Bethel, die uns erklärten, dass sie bald die Fakultät wechseln würden, um dann in Heidelberg oder Göttingen weiter zu studieren. Sie hätten aber in den vergangenen Monaten in einem sozialen Brennpunkt, damals nannte man das schlicht Baracken, missionarische Kinderstunden abgehalten und wären sehr dankbar, wenn diese Arbeit weitergehen würde, ob nicht einer hier in der Runde den Ruf Gottes für diese Aufgabe erkennen könnte. Nun geschah plötzlich etwas, was ich schlecht beschreiben kann, obwohl es ein Schlüsselerlebnis für mich war. Ich wusste hundertprozentig, dass ich mich zu diesem Dienst melden sollte obwohl ich keinerlei Erfahrung hatte mit dieser Art von Kinderarbeit und auch nur sehr abenteuerliche Vorstellungen von asozialen Verhältnissen. Es war mir zweifellos klar, wenn du dich jetzt nicht meldest, verpasst du den Zug deines Lebens. Ja, und so ist er in die Kinderarbeit gekommen. Ja, Schlüsselmomente in unserem Leben, die sollten wir einfach nutzen und uns dann auch richtig entscheiden. Kommen wir zum zweiten Punkt, ein Auftrag. Ich lese nochmal die Verse 4-7. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als er dies getan hatte, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Ja, nachdem der Herr Jesus seine Predigt beendet hatte, wendet er sich wieder Petrus zu. Und das finde ich immer schön an dem Herrn, dass er in den ganzen großen Volksmengen, gell, manchmal lesen wir von 5000 allein Männer, also wahrscheinlich über 10.000 Menschen, waren häufig um ihn herum, aber doch sieht der Herr Jesus nie die Masse, er sieht immer den Einzelnen. Und hier fokussiert er sich wieder auf den Einzelnen, auf den Petrus. Und so wissen wir, jeder Einzelne ist ihm wichtig. Und auch du bist ihm hier wichtig, auch wenn du nur einer von 50 oder 60 hier bist. Ja, und jetzt kommt eigentlich der spannende Teil der Geschichte. Und mit dem, was jetzt folgt, möchte der Herr dem Petrus eine wichtige Lektion erteilen, möchte ihm deutlich machen, worauf es im geistlichen Leben ankommt. Und damit Petrus diese Lektion auch wirklich versteht, bekommt er sie in seinem gewohnten beruflichen Umfeld erteilt. Wir können uns nochmal in diese Situation hineinversetzen. Wie geht es dem Petrus? Also er hat eine Nacht gearbeitet, aber er hatte nicht nur eine Nacht gearbeitet, er hatte auch erfolglos gearbeitet die ganze Nacht. Also das ist sicher kein Stimmungsaufheller, dass diese ganze Nacht gearbeitet und eigentlich nichts herumgekommen, hätte sagen können, hätte ich mich doch gestern Abend lieber hinlegen können. Viele harte Stunden gearbeitet und kein Ergebnis. Also richtig frustrierend. Er hat alles gegeben, seine Kraft investiert und nichts kam dabei raus. Wer von euch kennt sowas, dass er sich mal in einen Dienst reingehängt hat, im geistlichen Dienst, da erleben wir das doch immer, gell? Vor allem wir investieren uns in Menschen, kümmern uns um Menschen, verbringen viel Zeit mit ihnen, helfen ihnen, treffen uns mit ihnen und auf einmal sind sie weg. Sehen nichts mehr, hören nichts mehr von ihnen und denken, viel investiert, alles umsonst, hätte ich mir doch die Zeit vielleicht lieber mit meiner Familie verbringen können. Gell? Ja, so ging es irgendwie Petrus, müde, abgekämpft, erschöpft und frustriert. Und vielleicht denkt er so ein bisschen, jetzt habe ich die kleine Bitte dem Herrn Jesus erfüllt. Ich habe ihn nochmal auf den See hinausgefahren, aber jetzt ist auch genug. Jetzt brauche ich meinen Feierabend. Und genau in diese Situation kommt die nächste Aufforderung von dem Herrn Jesus. Fahre noch einmal auf die Tiefe hinaus und wirf deine Netze aus. Ja, wenn man so eine ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat, dann ist das natürlich überhaupt nicht erfolgsversprechend. Das weiß jeder Fischer. Vielleicht denkt der Petrus, ich mache mich doch zum Gespött der Leute. Es war schon frustrierend genug, morgens hier anzukommen und da gucken vielleicht welche nach, wie war es, und muss er nur sagen, war nichts. Und jetzt nochmal rauszufahren vor den Augen der Leute. Was nun? Jesus gehorchen oder auf die eigene Vernunft vertrauen? Erfolglose Fangversuche hatte er ja nun genug hinter sich. Da braucht er nicht noch eins draufzusetzen. Und so wird es im Kopf von Petrus in diesem Situation gearbeitet haben. Viele Argumente dafür und dagegen sind ihm durch den Sinn gekommen. Aber am Ende, heißt es hier, macht ein Argument den entscheidenden Ausschlag. Petrus formuliert es so in Vers 5. Ja, er sagt nochmal, die ganze Nacht haben wir gearbeitet, das Ergebnis war nichts. Aber dann kommt dieses Aber, auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Das Wort von Jesus, das göttliche, vollmächtige Wort, macht hier den Unterschied. Sein Verstand mag noch so viel Gegenargumente anführen. Das göttliche Wort hat für Petrus die höchste Autorität. Und so sehen wir ihn, dass er am Anfang einer kleinen Bitte des Herrn gehorsam war. Fahre mich ein Stück auf den See hinaus. Und hier ist er schon bereit, sich den Gehorsam etwas mehr kosten zu lassen. Und dann sehen wir, sein Vertrauen wird belohnt. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Er hat ihr den Fang seines Lebens gemacht. Und jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, wie kam es zu diesem Wunder? Befiehlt der Herr Jesus den Fischen, direkt ans Land zu hüpfen? Hätte er auch machen können. Nein, Petrus und seine Gefährten müssen zunächst dem Wort Jesu gehorchen. Und dann müssen sie sich maximal anstrengen. Sie müssen die Netze auswerfen und sie dann einholen. Es war sogar so schwer zu arbeiten, dass sie noch Hilfe gerufen haben, ihre Kollegen um Hilfe gerufen haben. Sie mussten wirklich ihr Bestes geben, damit die Fische ans Land kommen. Also sie haben nicht vom Schaukelstuhl am Strand gesessen und Gottes Wirken bewundert. Sie haben tatkräftig mit angefasst. Sie haben geschwitzt und mussten alles geben. Ja, und dann kommen wir wieder zu dieser Frage, wenn wir uns das so anschauen. Braucht der allmächtige Gott unsere Mitarbeit? Wir glauben an einen allmächtigen Gott, der alles wirken kann. Und dann müssen wir auf der einen Seite natürlich sagen, nein, Gott braucht uns überhaupt nicht. Er ist allmächtig und er ist nicht auf uns angewiesen. Das lesen wir zum Beispiel in Jeremia 32, Vers 27. Das ist auch ein guter Vers, den man auswendig lernen kann. Jeremia 32, Vers 27. Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein, sagt Gott. Ihm ist nichts unmöglich, er kann alles. Aber doch finden wir es in der Bibel immer wieder als geistliches Prinzip. Es zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Gott möchte durch Menschen wirken. Immer wieder lesen wir in der Bibel, wie Gott Menschen beruft, seinen Auftrag auszuführen. Er hat Mose berufen, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Er hat Josua berufen, das Volk in das gelobte Land zu führen. Er hat Samuel berufen, Elia, Elisa und noch viele andere. Und hier den Petrus. Und er beauftragt auch immer wieder dich und mich, ihm zu dienen. Tja, und wir fragen uns natürlich immer wieder, wie hängen diese beiden Punkte zusammen? Wir fragen, wie wichtig ist nun unser Beitrag? Aber ich glaube, es sind Fragen, die werden wir nicht endgültig beantworten können. Vielleicht fragen wir uns manchmal, besteht die Gefahr, dass Gott alles entgleitet, wenn wir etwas falsch machen, wenn wir unseren Auftrag nicht gut oder gar nicht ausführen? Sicher nicht. Aber doch ist es manchmal auch so, dass Dinge nicht getan werden, wenn wir sie nicht tun. Gell? Wie der Bauer wusste, wenn ich nicht das hier arbeite, wird Gott das Feld nicht alleine bestellen. Im Alten Testament gibt es einen schönen Vers, der diese beiden Pole Gottes wirken und unsere Verantwortung schön zusammenführt und einfach zeigt, dass Gott an sein Ziel kommt. Lasst uns den mal zusammen lesen. Das ist in Esther Kapitel 4. Esther Kapitel 4, die Verse 13 und 14. Das Volk der Juden ist in Bedrängnis. Und die Esther überlegt jetzt, ob sie ihr Leben aufs Spiel setzen soll, um ihr Volk zu retten. Da heißt es: Und Mordechai ließ der Esther antworten: Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Also der Mordechai sagt Herr Esther hier, Gott kommt zu seinem Ziel. Gott wird sein Volk retten. Aber doch stehst du in deiner Position jetzt in der Verantwortung, dein Möglichstes zu übernehmen, zu tun. Und wenn du das nicht tust, dann musst du auch dafür mal gerade stehen. Und so können wir sagen, auf der einen Seite ist unser Beitrag völlig unbedeutend. Gott ist der entscheidende Akteur, der wirklich zu seinem Ziel kommt, unabhängig davon, ob wir bei unseren Aufgaben versagen oder nicht. Aber auf der anderen Seite ist doch unser Auftrag nicht völlig unwichtig, nicht völlig belanglos. Gott nimmt ihn ernst und wird uns einmal für unser Handeln oder Nichthandeln zur Rechenschaft ziehen. Wir haben bei uns in der Gemeinde mal einen Seelsorgekurs gemacht, Anfang dieses Jahres. Und da war so ein Kapitel Abwehrstrategien. Hat sich vielleicht der andere mal ein oder andere Mal mit beschäftigt. Also wenn Menschen mit Versagen in ihrem Leben konfrontiert werden, dann haben sie meist Abwehrstrategien, um einfach dem auszuweichen, um irgendwie die eigene Schuld kleinzureden. Da ist zum Beispiel also folgende Situation: Ein Kind kommt nach Hause mit der schlechten Mathearbeit, gell? Und dann fragst du, was wäre denn los? Und dann könnte man, eine Abwehrstrategie wäre verschieben. Und dann sagt das Kind, der Lehrer hat die Aufgaben ganz blöd gestellt. Also damit sagt sie, es bin eigentlich nicht ich das Problem, dass er hier eine 5 ist, das ist der Lehrer. Oder Verallgemeinerung. Alle haben schlechte Noten gehabt. Oder man könnte es auch verdrängen, welche Mathearbeit. Und ich glaube, wir Christen müssen auch aufpassen, wenn wir in der Verantwortung vor Gott stehen, dass wir nicht Abwehrstrategien entwickeln. Ja? Also wir sind in unsere Verantwortung gestellt. Gott sagt uns das in seinem Wort. Und manchmal ist man so ein bisschen versucht zu sagen, es ist eh alles Gnade. Oder Gott wird schon alles machen. Ja? Jetzt habe ich den Herrn letzte Woche nicht bezeugt. Ich habe mich einfach nicht getraut. Ich war zu feige. Und sagen, ja, Gott hat doch noch 1000 Möglichkeiten, ihm das Evangelium zu zeigen. Natürlich hat Gott das. Aber ich muss auch akzeptieren, ja, ich habe da vielleicht daneben gegriffen. Wir haben ja einen gnädigen Gott, das ist ja das Schöne. Aber trotzdem muss ich da ehrlich vor mir selber sein. Gell? Gott sagt, geh hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Gell? Und dann sagen wir, ach, ich kann doch nichts tun, Gott muss Menschen retten. Dann haben wir vielleicht auch eine Rechtfertigung unserer Passivität. Gell? Auch das Thema Kindererziehung. Alle Eltern wissen, das ist immer wieder eine Herausforderung und es ist nicht leicht. Aber irgendwo stellt uns da Gott auch eine Verantwortung. Gell? Bei den Ältesten in der Gemeinde heißt es, sie sollen ihrem Haus gut vorstellen. Also wir sollen, die Ältesten sollen geguckt werden, sind sie ihrer Verantwortung gerecht geworden? Und wir wissen, dass wir viel Gnade brauchen, aber wir können auch nicht uns ganz rausreden als Eltern nach dem Motto, ist alles Gnade, ich kann da gar nichts tun. Ich habe da gar keine Verantwortung. Also ich hoffe, ihr versteht das. Natürlich wenn es um alles geht, was geistlichen Wert hat, sind wir völlig von Gottes Gnade abhängig. Gott muss wirken, sonst sind wir hilflos. Und das erleben wir oft, wenn wir uns bemühen, wenn wir unser Bestes geben, wie abhängig wir sind. Aber wenn es um unsere Verantwortung geht, und gerade dann, wenn wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden, dann dürfen wir das auch nicht herunterspielen. Uns entschuldigen und auf die Gnade verweisen. Sonst wird das nachher zu einer frommen Abwehrstrategie. Ja, der Petrus hat ja auch nicht gesagt, es ist eh alles Gnade und ein Wunder, wenn man mitten am helllichten Tag Fische fängt, da kann ich eh nichts tun, da bleibe ich einfach bequem am Strand sitzen. Nein, er war gehorsam und er war fleißig. Und so möchte ich dir sagen, sei auch du einfach gehorsam und tue das, was Gott dir in seinem Wort sagt. Und dann wird Gott auch seinen Teil tun. Und versuche nicht ein Lehrgebäude zu errichten, um vielleicht dein Ungehorsam, deine Passivität zu rechtfertigen. Ja? Wie errichtet man ein Lehrgebäude? Möchte ich jetzt mal hier so ein ganz einfaches Beispiel. Gell? Also wir gehen von einer biblischen Aussage aus und ziehen dann logische Schlüsse. Sagen wir aus A folgt B, folgt C, folgt D und dann sind wir irgendwie, können wir uns immer weiter von der Bibel wegbewegen und wenn wir das ganz geschickt machen, kommen wir irgendwo hin, wo wir vielleicht eine Aussage für uns finden, die der Bibel widerspricht. Also mal so ein einfaches Beispiel, gell? Alles ist Gnade, das steht klar in der Bibel. Gott muss alles bewirken, finden wir auch noch klar. Mein Zutun ist völlig unbedeutend, können wir auch noch so rechtfertigen. Aber dann könnten wir so den Spruch machen von mein Tun ist unbedeutend, mein Tun ist unwichtig. Und dann könnten wir sagen, ich brauche ja gar nichts zu tun. Dann kann ich schon meine Bequemlichkeit rechtfertigen. Und dann kann ich das noch ein bisschen geistlicher anstreichen, indem ich sage, unser Tun, unsere Anstrengung, das könnte ja schon fleischlicher Eifer sein. Und wird dann so ein bisschen negativ hingestellt. Und auf einmal erscheint dann meine Passivität oder Ungehorsam geistlich. Und dann kann unser Lehrgebäude uns stärker prägen als Gottes Wort. Und das habe ich immer mal wieder erlebt. Ja? Und dass wir da einfach kritisch sind, wir gucken, was in Gottes Wort steht und das nehmen wir und machen nicht die ganzen Folge rein und dann kommen wir zu allen möglichen Aussagen, die nachher doch gar nicht in der Bibel stehen. Ja? Und so mit solchen Lehrgebäuden kann man einfach in der Gefahr stehen, klare Aussagen von Gottes Wort herunterzuspielen und auszuhebeln. Deshalb sei gehorsam und gib dein Bestes. Komme ich zum dritten Punkt, die Verse 8 bis 11. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Nachdem Petrus nun diesen Fang gemacht hat, kommt es zu einer ganz eigenartigen Reaktion bei ihm. Er fällt vor Jesus auf die Knie und sagt: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Wie kommt er denn dazu? Warum sagt er nicht vielleicht: Danke, Herr, das war ja cool, so ein Fang. Jetzt können wir 3 Tage frei machen. Super, komm nächste Woche wieder, machen wir das nochmal. Nein. Er wendet den Blick weg von diesen Fischen auf den Herrn Jesus. Und er erkennt auf einmal etwas von Gottes Größe und seiner Allmacht und seiner Herrlichkeit. Und dann wendet er wieder seinen Blick auf sich selber, sieht sein armseliges Leben und merkt: Ich als Sünder und der Herr Jesus, der vollkommene, allmächtige, das passt nicht zusammen. Und ich finde es interessant, der Petrus hat gerade eine Predigt gehört von dem Herrn Jesus. Vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei. Aber diese lange Predigt hat nicht das in ihm bewirkt, was dieses Wunder bei ihm bewirkt hat. Hat nicht die Sündenerkenntnis bewirkt, die jetzt auf einmal bei ihm aufkam. Erst als die Macht Jesu so greifbar direkt in seinem Leben wirkt, realisiert er, ich bin ein Sünder, ich muss sterben, wenn ich in der Nähe dieses heiligen Gottes bin. Entsetzen hatte ihn ergriffen. Also nicht nur so ein oberflächliches Erschaudern, nein, regelrechtes, tiefgreifendes Entsetzen. Und solche Reaktionen lesen wir öfters von Menschen, wenn sie einen Eindruck von Gottes Größe bekommen. Zum Beispiel in Offenbarung 1, wo der Johannes von seiner Schau berichtet, wie er den Herrn sieht, dann heißt es in Offenbarung 1, Vers 17, er fiel um wie tot, weil er so überwältigt war von dem, was er gesehen hat. Wir betonen heute ja gerne die Nahbarkeit Gottes, dass er ein liebender Vater ist, dass er unser Freund sein möchte. Aber das ist nur die eine Seite. Aber gerade diese Botschaft der Nahbarkeit Gottes wird für uns erst richtig groß, wenn wir wissen, mit welch einem Gott wir zu tun haben. Nämlich seine andere Seite sehen, dass er ein absolut heiliger Gott ist, dass er auch schrecklich sein kann, dass er mächtig ist, der große, mächtige Gott, und dass wir ihm nahen dürfen. Das ist dann die große Botschaft. Gell, dieser mächtige Gott, in dessen Gegenwart wir Sünder eigentlich vergehen müssten. Aber in dieses Gefühl der Angst von Petrus kommt jetzt das tröstliche Wort des Herrn Jesus. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Petrus bekommt hier eine neue Lebensaufgabe, eine neue Identität. Er wird Menschenfischer. Und so lässt er alles liegen, auch die gefangenen Fische, und folgt Jesus nach. Er hat Jesus erst nur sein Boot gegeben, jetzt gibt er ihm sein ganzes Leben. Ja, und damit komme ich zum Schluss. Ich habe vor einigen Jahren von meiner Schwiegermutter mal eine Karte mit einem schönen Text zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und dieser Text fasst das eigentlich ganz schön zusammen, worüber ich in dieser Predigt gesprochen habe. Ich will den jetzt hier mal anwerfen. Der ist überschrieben. Was ist Segen? Ist ja keine einfache Frage, das mal so zu definieren für euch. Was ist Segen? Was ist Segen? Es ist der göttliche Krafteinschlag in unserer gewöhnlichen Tat. Es ist das unsichtbare, machtvolle Mitwirken bei unserem Tun. Es ist ein unergründliches Geheimnis, das nur erbeten und geglaubt, aber nicht immer erfasst und geschaut werden kann. Segen ist der stille Hintergrund, der starke Untergrund allen menschlichen Gelingens. Segen ist die wirksame Gnade Gottes. Petrus fischte eine Nacht professionell mit seinem Schweiß. Und er fischte einen Netzwurf unter Segen auf sein Geheiß. Was für ein Unterschied. August Hermann Franke drückt es so aus. Ich habe gar nichts getan, ich habe nur zugeschaut, was Gott der Herr getan hat. Und dennoch gilt, wir ecken, säen, jäten, düngen, wässern, aber Gott muss das Gedeihen geben. Er bewirkt, was wir nie können, worüber wir niemals verfügen. Bleibe du treu in deiner Pflicht, dann bleibt Gott auch treu in seinem Segen. Segen ist die unerklärliche, wohltuende Zuwendung Gottes, die ihm entspringt, die uns gilt, die bei ihm münden soll. Herr, wir sind zu gering all deiner Gnade und Treue. Ja, bist du bereit, gehorsam zu sein, auch wenn Jesus nur eine kleine Bitte an dich hat? Bist du bereit, gehorsam zu sein, auch wenn der Auftrag gegen deine Logik geht? Bist du bereit, gehorsam zu sein, dich anzustrengen, dein Bestes zu geben, Schweiß zu vergießen? Und das alles in dem Wissen, dass es doch letztendlich allein auf Gottes Wirken ankommt. Ich hoffe, dass wir alle bereit sind zu so einem Gehorsam. Aber ich bin sicher, dass wir dann auch Gottes übernatürlichen Segen für unser Tun erleben werden. Amen.